Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Er ist wohl einer der schillerndsten Häftlinge, die diese Republik oder zumindest ihre Gefängnisse je gesehen haben. Die Rede ist von Karl-Heinz Grasser, einst Sunnyboy der heimischen Politik, ehemaliger Lieblingsfinanzminister von sehr, sehr vielen, der heute seine Haft angetreten hat. Und natürlich werden wir unter anderem auch darüber bei unserem Montagsduell reden, als wie immer zwischen Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ mitgeht und Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und Strategieberater, stattfindet. Hallo.
Hallo.
Ich fange mit Heimo Leposchitz an. Er lacht, weil er natürlich weiß, der Karl-Heinz Grasser war ja einst, also erstens ist er ein Kärntner Landsmann von dir, aber das soll jetzt nichts bedeuten. Andererseits war er natürlich einst FPÖ-Finanzminister, bevor er dann übergewechselt ist zur ÖVP. Was denkst du dir, wenn du jetzt hörst, dass er jetzt die Haft angetreten hat?
Da sieht man wieder so einen schlechten Einfluss der ÖVP an sich, weil er ist dann in schlechten Umgang gekommen und dann die ganzen Sachen passiert, nachdem er bei der ÖVP war, spaßhalber gesagt. So, na, es ist halt irgendwie, ich tue mir schwer, weil wenn er es angestellt hat, dann hat er es angestellt, dann muss er büßen. 20 Jahre später und 20 Jahre für einen Prozess zu dauern, ist glaube ich, unmenschlich. Auch wenn sie selber viel dazu getan haben, dass es verzögert wird. Es ist schwierig. Mir tut auf eine gewisse Art und Weise leid, 20 Jahre das auszuhalten und dann jetzt diese Haftstrafe zu haben, wo er Vergewaltiger weniger kriegt, ist für mich nicht verhältnismäßig. Aber es geht um, und das darf man nicht runterdodeln, es geht, wenn so war, um Steuergeld der Republik, es geht um Eigentum der Republik. Und da sollte man relativ wenig Toleranz haben, auch als Präventivwirkung. Als Jurist, ehemaliger, also Just-Student, muss man aufpassen, muss man sagen. Spezialprävention, Generalprävention, also Spezialprävention, ihn selber, er wird nie wieder in die Lage kommen, sowas zu machen. Aber Generalprävention, dass man Politiker teilweise härter anfasst wie Durchschnittsbürger, ist klar, weil einfach auch die abschreckende Wirkung sein muss. Mir tut da auf eine gewisse Art leid. Ich finde da dieses Nachtreten von vielen, dieses gehässige, charakterlich nicht in Ordnung. Aber da muss man halt sagen, wenn die Justiz ihn verurteilt hat und das in allen Instanzen, dann wird es wohl so gewesen sein.
Wie siehst du das? Du hast natürlich auch seine Karriere lang verfolgt. Mhm. Jetzt diesen quasi Abschluss?
In einem sind wir uns sogar einig. Also sozusagen Mitleid habe ich natürlich auch mit jedem, weil der in Haft kommen muss nahezu, weil man wünscht es ja niemand. Ja? Also sozusagen, ich weiß schon, dass es in bestimmten Verbrechen, ja, aber auch bei diesen Verbrechen durchaus auch Leute gibt, die sagen, okay, super, dass es jemand, der rennt oder so, ja, die dann so eine Art von Gerechtigkeitsgefühl dadurch haben, das ist mir total fremd. Also das muss ich ehrlich sagen, ja, egal, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht unsympathisch, es tut mir jeder leid. Da sind wir uns irgendwie einig, glaube ich. Ansonsten, ja, es ist jetzt 20 Jahre her, da gibt's, ist alles gesagt, was vom Heimo ist. Einerseits, sie haben es auch selber natürlich so getrieben, dass es so lang dauert, was ich selber gar nicht verstehen kann, weil ich würde eigentlich, wenn ich in so einer Situation bin, schauen, dass ich das schnell hinter mich bekomme.
Würdest du gern schnell ins Gefängnis müssen?
Das kann na ja, ehrlich gesagt schon. 20 Jahre des Lebens verlieren durch ein Gerichtsverfahren, das einem ja total belastet, ja, und hinterher dann noch ins Gefängnis gehen, da gehe ich lieber drei Monate später, also sozusagen gehe ich lieber, wenn es aufkommt, 7 Jahre ins Gefängnis und dann habe ich es irgendwann mal hinter mir und bin immer noch 40 in seinem oder 45 in seiner Situation. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil es ist ja auch sozusagen so ein Verfahren, das dich aus dem Leben reißt, der Straf. Ja?
Gut, man muss schon dazu sagen, es war nicht nur er, der das Ganze, oder seine Anwälte, die das Ganze hinausgezögert haben, sondern teilweise natürlich auch eine überforderte Staatsanwaltschaft, die mit den komplexen Stiftungen und sowieso, sonstiges ja, der Ewigkeiten gebraucht hat.
Natürlich, es ist natürlich auch, ich habe deswegen gesagt, teilweise haben sie es auch selbst
hinausgezögert.
Ja. Das ist die eine Geschichte. Das Interessante an dem Fall ist ja natürlich auch, es ist jetzt 25 Jahre her, eigentlich, oder 20. die Geschehnisse.
21 Jahre, genau.
Ja, die Geschehnisse halt. Dass das auch eine Zeit war, wo so Showpolitiker aufgestiegen sind, die sehr geblendet haben.
Ja. Das gab es ja nachher gar nicht mehr, Robert. Ja,
gab es nachher auch, aber es war trotzdem waren irgendwo diese, heute ist es auch so, aber anders, ja, sage ich mal so. Es war schon sozusagen diese Nullerjahre und die 90er Jahre mit diesem wirtschaftlichen Aufschwung und der Liberalisierung auch und es war ja eine Transformationsperiode sowohl ökonomisch als auch im politischen Stil und in den politischen Parteien, ja, was früher sozusagen der Apparatschik war, auch mit einer typischen Apparatschik-Korruption, die ja ganz anders war. Das war ja sozusagen staatsnahe Betriebe und man setzt irgendwem rein und man kriegt irgendwie einen Geldkoffer und so weiter. War sie dann plötzlich auf andere Art und Weise durch Privatisierungen und so. Also der Vorwurf war ja de facto und so.
Jetzt müssen wir langsam
im Kontext von Privatisierungen, Kickback-Zahlungen, ist was anderes als die frühere Korruption auch. Und das waren ja de facto die Vorwürfe, um die es gegangen ist.
Ich bin ja gar nicht so weit weg vom Robert, deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht unterbrochen.
Ich würde nur gern, weil du gesagt hast, und das ist ja das Prinzip unseres Rechtsstaats oder jedes Rechtsstaates, dieser Präventionscharakter, das soll auch abschreckend auf andere wirken. Wird das jetzt abschreckend auf andere wirken, dass die sich denken, okay, dann habe ich das Risiko, dass ich irgendwann mal 21 Jahre später in ein Gefängnis muss?
Also ich glaube, bei Leuten, wenn sie Betrügereien in den Dimensionen machen, wo Millionen kassiert werden, glaube ich nicht, da ist der Anreiz zu groß. Aber es ist schon in den letzten Jahren, wenn man sagt, es ist immer alles schlechter geworden, nein, ist es nicht. Also ich weiß es wirklich, was vor 25 Jahren, wo es einfach so jeder Achselzucken gesagt hat, ist halt so. So, das geht halt nicht mehr.
Da geht
so,
einiges nicht
geht mehr. Geht einiges verstehe. Nicht mehr. So diese kleinen Geschichten allein, zum Beispiel Inserate irgendwo so vergeben, damit einer irgendein Geschäft macht, da denkt jeder mittlerweile 5 oder 6
oder
Mal noch.
Interventionen
etc. sieht man beim August Wöginger, das wäre vor 20 Jahren, hätte man einen Lachkrampf gekriegt, weil jemand da, ein ÖVP-Klubbermann, der für jemanden wegen einem Abteilungsleiterposten interveniert, dass der angeklagt wird, hätte jeder einen Lachkrampf gekriegt. Also ohne Schuldbewusstsein, heute wirst du angeklagt. So, das ist schon eine gewisse Verschärfung. Ich weiß selber, in die Regierung gekommen bin, ich habe dem Pressesprecher eine E-Mail ausgeschickt mit, wenn ihr irgendwie denkt, es ist an der Grenze, dann macht es nicht. Und wenn irgendwer sagt, ihr müsst es trotzdem machen, ruft es mir an und wir drehen das ab, weil es bleibt an euch hängen. Und aus der Erfahrung der ersten Regierungsbeteiligung, immer wenn es da gedacht hat, das geht eh noch gerade, ist es eigentlich nicht mehr gegangen. Und so aus dem muss man auch lernen, das ist auch der Außendruck. Also es ist nicht alles schlecht. Also das ist, es bringt da halt nichts, wenn du super korrekte Politiker hast, die halt sonst nichts zum Bringen. Aber das ist die andere Seite der Geschichte. Aber ich bin auch, was ich vorher gesagt habe, beim Grasser, ich habe es auch nicht verstanden, dass sie es so lange rausgezogen haben, weil dann er kommt ja relativ schnell wieder raus, was ich höre. Ja, also naja,
das ist aber auch wiederum eine Folge des langen Verfahrens. Ja, wäre es ein kurzes Verfahren gewesen, hätte er die 8 Jahre gekriegt.
Aber die Grundgeschichte ist, ja. Da kommst du, wie du gesagt hast, da kommst mit Haus Nummer 40 raus und dann kannst du 20 Jahre noch was aufbauen.
Also jetzt
20
Jahre
nichts aufbauen können,
ist eine
private Insolvenz.
Er ist jetzt, glaube ich, Mitte 50, das müssen wir dazu sagen, ist allerdings sehr reich verheiratet. Also die private Insolvenz wird, glaube ich, ein bisschen abgefedert.
Das große Mitleid ist beim Finanziellen ist nicht da, das ist bei anderen Leuten weitaus größer. Also ich sage mal Strache zum Beispiel, der echt hin ist. Aber die Grundgeschichte ist schon, dass du
eine große Chance auf hin bist. Rehabilitierung hat er natürlich nicht mehr, weil dann kann er auch ewig gepfändet werden oder Sonstiges, muss man auch dazu sagen. Also der Lebensstil wird eingeschränkt. Es ist gerade angesprochen, er wird nicht lange wahrscheinlich in Haft bleiben. Es gibt ja eine Änderung jetzt, das hat die Regierung beschlossen, schon die letzte hat es eingebracht eigentlich, dass du rascher eine Fußfessel beantragen kannst. Bislang war es, wenn noch ein Jahr Haft übrig bleibt, jetzt sind es, wenn noch 2 Jahre Haft übrig bleiben. Man muss dazu sagen, er hat insgesamt nur 2 Jahre Haft bekommen. Das entscheidet jetzt wahrscheinlich die Justizstrafanstalt. Ja. Fändest du es jetzt nach deiner Meinung gefragt, nicht nach einer juristischen Bewertung, fändest du es richtig, wenn er möglichst rasch die Fußfessel bekommen würde?
Also da ist überhaupt keine Frage. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt länger reden soll, weil das, wenn ich schon sage, ich will nicht, dass ich wünsche mir bei niemandem, dass er in den Knast geht, dann wünsche ich mir natürlich...
Aber wieso bei niemandem? Weil es gibt schon Leute, wo ich mir denke, die sollen sehr lange
natürlich, wenn
nie wieder
wegen der generalpräventiven Wirkung oder auch der präventiven Wirkung, ja, der Schutz der Bevölkerung.
Bei einem Serienmörder oder
Natürlich. Da gibt es ja auch gute Gründe, dass diese sozusagen ein Leben lang im Haft bleiben. Das heißt aber noch immer nicht, dass ich mich darüber freue, in einer Art von sozusagen diesem Hexenjagd, die es ja auch manchmal
aber
gibt.
Aber da würdest du nicht sagen,
nein, natürlich nicht. Also da hat es ja auch eine Wirkung, soll es ja auch eine Wirkung auf die Gesellschaft
haben. Sag mal, dass man Kinderschänder wegsperrt, dass man einen Gewalttäter wegsperrt und Serientäter da abbilden. Sofort in der Sekunde und länger und Schlüssel wegwerfen von mir aus. Aber dass man zum Beispiel also jemanden wie Grasser, der sowas nie wieder ansteuern kann, gibt's gar, der wird nie wieder in die Position kommen.
Und der gefährdet ihn.
Dass man den zum Beispiel als Freigänger macht, dass der untertags arbeiten kann und am Abend eingeschlossen wird, so wie es beim ehemaligen ÖVP-Innenminister Strasser war, das halte ich für absolut vernünftig. Ich halte es für total schwachsinnig und extrem teuer auch für den Staat. Es kommen in Wien fast 1000 Leute im Jahr wegen Verwaltungsstrafen, also wegen zum Beispiel Parkstrafen, ins Gefängnis. Also das weiß kein Mensch, das ist eine gewaltige Zahl. Und das kostet fast 1000. Ja. Und aber immer so der Schnitt der letzten Jahre. Das kostet Unsummen an Verwaltern, anstatt dass man denen irgendeinen Sozialdienst gibt, die sollen den Park aufrahmen oder so. Das ist 100-mal gescheiter, anstatt die ins Gefängnis zu stecken, die sollen lieber was tun dafür. Und die Gesellschaft hat was davon, das kostet ja total viel Geld.
Ja, das ist richtig. Grundsätzlich ist es so, dass man den Eindruck hat, dass die Politik da jetzt nicht wirklich hingreift, weil lange Zeit war der Karl-Heinz Grasser sehr politisiert, das ganze Verfahren. Was bedeutet das für einen anderen ehemaligen Politiker, der letzte Woche in der zweiten Instanz freigesprochen wurde, im Fall der vermeintlichen, muss man jetzt sagen, Falschaussage vor dem Urteil? Die Rede ist von Sebastian Kurz, wo aber ja noch einige Verfahren anhängig sind.
Ja, also das bedeutet jetzt natürlich bei Sebastian, also das bedeutet für Sebastian Kurz jetzt mal nichts. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwelche juristischen oder verfahrensmäßigen Spillover-Effekte auf das Kurzverfahren gibt, was ja manchmal sein kann, wenn bestimmte Sachen.
Ich meinte eher, dass die meisten eher zurückhaltend sind in der Politik, auch was den Grasser angeht. Weil man vielleicht auch merkt, dass vieles aufgehoben wird dann?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, Grasser wurde ja eben nicht aufgehoben, im Gegenteil, sondern es wurde halt die Strafe reduziert mit dem Hinweis auf die lange Verfahrensdauer. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja die Strafe 4 Jahre, wovon 2 halt dann bedingt sind. Also so, du hast das, und die 2, die ich auf jeden Fall sitzen müsste, da wird quasi dann die Fußfessel abgezogen.
Um die geht's aber bei
genau, deswegen würde er wahrscheinlich in wenigen Monaten mit Fußfessel freikommen. Und Freigänger kann er natürlich auch schon vorher wahrscheinlich sein, wenn er einen Job hat, was ja auch total in Ordnung ist. Ja? Die Spillover-Effekte auf das Kurzverfahren sehe ich jetzt in dem Sinn nicht. Ja, weil Kurz letzte Woche wurde wegen der einen Sache, wegen der mutmaßlichen oder nicht vorhandenen Falschaussage vor dem Urschuss freigesprochen. Und die andere Geschichte ist ja sozusagen dieser Komplex aus Inseratenkorruption, der Vorwurf, wo es ja bei ihm geht um Bestechlichkeit und Bestechung. Ja? Und das ist ja an sich juristisch ein viel, viel größere quasi Damoklesschwert für ihn. Und ich glaube aber, das Grasser Verfahren wird da keinen Einfluss drauf haben.
Grundsätzlich ist das sind diese komplexeren Fälle wahrscheinlich etwas, das Jahre dauert. Kennen wir das natürlich auch aus anderen Ländern. Es gibt sogar angeklagte Premierminister in dem einen oder in dem anderen Land. Was hat denn dieser Freispruch letzte Woche für Sebastian Kurz bedeutet, auch für die ÖVP?
Zuerst muss man mal trennen. Ich glaube, beim Grasser sind alle jetzt so nachsichtig, weil er für niemanden mehr Gefahr ist. Das ist erledigt. Das ist politisch. Der hat kein Comeback mehr.
Die ersten
paar Jahre, wo er angeklagt war, war er noch ganz anders im Schussfeld aller Parteien, weil er einfach noch eine gewisse Gefahr gemacht hat und immer jeder Angst gehabt damit. Die Liste Grasser hätte in Umfang 8-10% gemacht. Also das war immer noch ein bisschen Bedrohung, auch für alle. Das, und er hat nicht vergessen, Grasser wäre ja fast ÖVP-Obmann geworden, hätte der Andreas Kohl.
Und er war eine Zeit, er war für jene, die das nicht mehr wissen, vergessen, er war 2002 eigentlich populärer, als es der Sebastian Kurz dann 2017 war. Also er war so everybody's
Andreas Kohl brüstet sich immer noch damit, dass er Karl-Heinz Grasser als ÖVP-Parteimann verhindert hat. Stimmt, also das darf man nicht vergessen. Also so zeitlang war er schon knapp vor einem Comeback. Der Unterschied zum Kurz ist, der Kurz ist noch immer gefahren der Bedrohung und der politischen Geschichte. Ich darf nicht das zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war bei der Freispruchfeier von Kurz und der war sehr, sehr kämpferisch geklungen. Also da hat jemand nicht abgeschlossen und durchaus einige Rechnungen offen. Mehr darf ich nicht sagen, um zu plaudern, aber das ist jetzt etwas, also nicht, dass jemand sehr demütig war. Nein, nicht sehr demütig war. Lustig ist ja, also unter Anführungszeichen lustig ist, dass die ÖVP ja dem Kurz die Prozesskosten zahlt. Also das im Gegensatz zu vielen anderen, die unschuldig angeklagt werden und freigesprochen werden und vor allem von den Trümmern sitzen, zahlt dem die ÖVP die Kosten. Was ich gehört habe, ist das mittlerweile so 1 Million. Das ist bei einer Partei wie der ÖVP, die völlig pleite ist, ein anständiger Brocken. Jetzt kommen noch die, wenn die Anklage kommt, die Beinschab-Geschichten plus die Anwaltskosten parallel. Also die ÖVP hat so eine kleine Sparkasse, die Richtung Sebastian Kurz rennt. Kann man witzig finden, grundsätzlich. Aber natürlich nur ein Punkt noch, weil es mir wichtig ist. Es ist halt ein gewisses soziales Gefälle, das mir nicht gefällt in diesem Justizsystem. Weil ein Kurz kann sich leisten, diese Prozesse. Ne? Und auch wenn er auf den Kosten sitzen bleibt. Grasser hat sich zum Großteil leisten können, jetzt eine Privatinsolvenz. Aber es gibt viele, ein Banker, man kann sich es wahrscheinlich noch leisten. Ne? Aber die Frau Schmauswabel kann sich es nicht leisten. Und was kann Mensch weiß, bei der Fußfessel, du musst bei der Fußfessel auch einen Job haben. Und ich weiß nicht, wie viel es jetzt ist, aber ich kann es von Bekannten erinnern, du musst 700 Euro im Monat für die Fußfessel zahlen. So. Du kriegst die gar nicht, wenn du keinen Job hast, und du kriegst sie nicht, wenn du nicht die 700 Euro zahlen kannst. So, das ist eine gewisse soziale Ungerechtigkeit, weil der Arme fürs Gleiche liegt sich die Fußfessel nicht leisten kann. Und der Wohlhabende kann sich's leisten. Das finde ich ungerecht. Gehört auch geändert.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über die ÖVP weiter und was das mit Sebastian Kurz da alles auf sich haben könnte. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell, wie immer zwischen Robert Miesig und Heimo Lepuschitz, in dem Fall Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied und im anderen Fall Strategieberater und FPÖ-Berater. Hallo. Wir haben ja schon geredet über Karl-Heinz Grasser, der jetzt seine Haft antreten musste. Und wir haben ihn knapp vor der Werbepause noch Sebastian Kurz gestreift, der letzte Woche ja freigesprochen wurde im Fall wo das Urteil aufgehoben wurde, im Fall der vermeintlichen Falschaussage vor dem Urschuss. Jetzt hat der Heimo schon beschrieben, dass da offenbar, ich übersetze jetzt den Heimo, ein bisschen ein Revanchismus auch mitschwingt in der Kurz-Babel-Partie, die ich ja auch kenne. Und dieser Revanchismus könnte sich nicht nur gegen vielleicht Teile der Justiz, sondern gegen vielleicht die eigene Partei richten. Glaubst du, dass Sebastian Kurz, der, das muss man dazu sagen, wirtschaftlich derzeit ziemlich erfolgreich unterwegs ist, ein Interesse hat, in absehbarer Zukunft die ÖVP wieder zu übernehmen?
Das kann ich nicht beurteilen, weil da müsste man ja auch in die Person reinschauen können und das kann man halt ein bisschen schwer und insbesondere nicht, wenn man nicht mehr zu ihren Partys eingeladen ist, wo man wenigstens irgendwelche Ferndiagnosen dann zusammenbringt. Die meistens auch nicht stimmen, aber da hat man halt eine Fantasie zum Verhalten der Person.
Wenn
man,
na gut, der Heimo hat ja zugegeben, dass der Kurz für andere Parteien noch gefährlich ist.
Ja, gesagt, ja natürlich. Ja. Also, das kommt ja noch mal hinzu, also sozusagen hätte der Kurz ein Interesse, die ÖVP zu übernehmen. Man könnte ja auch noch mal sagen, hat der Kurz ein Interesse, eine eigene Liste zu gründen und der FPÖ und der ÖVP. Das wäre ja noch mal ein größerer Revanchismus, wenn man so will. Ja. Wenn sie das ausgeht, oft unterliegen solche Politiker, die eine große Gigantomanie haben und gleichzeitig eine schwere Verwundung, eine emotionale, wo sie es den anderen noch zeigen wollen. Ja. Da unterliegen sie ja auch ein bisschen der Fehleinschätzung, was ihre Aussichten überhaupt wären. Genau, aber das kann es ja geben bei Sebastian Kurz. Und meine Lebenserfahrung sagt natürlich, dass es Politiker gibt, die früh hochkommen, dann stürzen können. und ein Leben lang dann noch darunter leiden, an dieser Verwundung, sich nicht bewiesen zu haben. Ja, also die größte Legende, was das betrifft, war Johannes Androsch, den man nicht ganz vergessen. Ja?
Der 81,
wenn ich das Jahr richtig zusammenkriege, als Vizekanzler und Kronprinz von Kreisky, wo jeder dachte, er wird sicher Kanzler und ist der Gescheiterste in der Regierung und so weiter und fällt tief, ja, und hat dann aber große wirtschaftliche Erfolge, ja, also ist ja sowieso eine Legende, ein Sir und reich auch. Und diese Wunde hat immer noch in ihm, Jahrzehnte glaub, später in ihm.
Ich glaube, ein Unterschied war, auch wenn ich die Logik verstehe, hinter dem, was du sagst, Sebastian Kurz war zumindest zweimal Kanzler, muss man dazu sagen.
Und das ist ein Unterschied, also in der Psyche, man wirklich über die Person mehr wissen als
eine Spur, glaube ich schon, aber gleichzeitig ist die Hypothese, glaube ich, nicht ganz falsch, ohne Laienpsychologie zu spielen, dass es da unfinished business gibt. Die Frage ist nur, wann. Also wenn man jetzt abgesehen von der Groupie-Partie, die vielleicht auch nicht sehr politisch ist oder sich für politischer hält, als sie ist, gibt es andere, die schon sagen, er ist jung genug. Und wenn er ein paar Jahre warten würde, dann könnte er wirklich ein großes Comeback feiern. Wenn er jetzt unmittelbar in den nächsten ein, zwei Jahren versuchen würde, schwingt ein bisschen das mit, selbst von wirklichen Kurzfreunden, dass das schief gehen könnte. Wie siehst du das, wenn du jetzt kurz versuchst auszuklammern, dass der Kurz vielleicht FPÖ-Stimmen kappern könnte?
Ach so, nein, das ist... Also dafür gibt es wieder breite Mehrheit und ich glaube nicht, dass er Platz 1 schaffen würde. Aus derzeitiger Sicht, die ÖVP wird stärker werden wie unter Stocker. Das ist jetzt auch nicht wirklich schwer. Das wird fast jeder schaffen. Wenn sogar der Herr Babler mittlerweile in Umfragen den Herrn Stocker überholt als Kanzler, ist das jetzt keine große Leistung. Also von Babler überholt zu werden, ist, ich sage einmal, schwierig als Kanzler, um höflich zu formulieren. Kurz hat sicher Interesse daran, im Spiel zu bleiben. Also das ist etwas, immer genannt zu werden etc., dass man wichtig bleibt, auch und sich die Türen offen hält und nicht verschwindet aus der Öffentlichkeit, wie es der Kern früher gemacht hat. Also das ist das immer im Spiel geblieben und genannt zu werden. Also immer dieser eine im Hintergrund zu
das
sein.
Das haben Sie auch gemeinsam, das wären ja beide.
Der wichtig ist. Genau. Und, jeder Politiker, der halbwegs erfolgreich ist, ist eitel und sieht sich gerne im Mittelpunkt, sonst macht er den Job.
Nein, ich meine aber auch das genannt werden. Beide wurden ja jetzt hier.
Aber in der Spitzenpolitiker sind wir ja alle in diesen Eitelkeit. Aber Spitzenpolitiker haben wir schon eine spezielle Eitelkeit in viel, sehr, sehr oft, weil sonst machst du den Job ja nicht. Du brauchst ja auch im Job eine gewisse Inszenierungsfähigkeit und du musst das auch mögen, sonst bist du nicht erfolgreich. Aber das ist, ich glaube, der Kurz hat, man darf nicht vergessen, der Kurz nach einem Nehammer Rücktritt durchaus einmal für zwei, drei Stunden relativ sicher Obmann war. So, also die größten Chancen gehabt haben relativ sicher Obmann, das ist noch nicht lang her. Also da war er noch nicht freigesprochen. So, also was dürfte sich in einer ÖVP-Krise, und die muss kommen, und du hast jetzt zwei Jahre keine Wahl, aber trotzdem, wer weiß, wann welche Bombe platzt, welche Krise irgendwie kommt, dann ist der Kurz sicher wieder da. War heuer im Frühjahr drauf, ja, hätten ÖVP und Oberösterreich und Niederösterreich da nicht gebremst, wäre der Kurz wahrscheinlich wieder Obmann geworden. Das war eigentlich schon durchaus ausgemacht und man hat sogar schon in Richtung der Freiheitlichen ausgelotet, wie das denn dann wäre. Also und Gespräche versucht zu führen auf mittlerer Ebene. Also da ist, ich würde ihn nicht abschreiben, er hat sicherlich diese gewisse, ich sage es euch nochmal, weil ihr habt es mir total ungerecht abgewählt, ich habe es nicht verdient und das ist bei Politikern, ich habe mir das letzte Mal gesagt, in gewissen Dingen bist du da dem Jörg Haider ein bisschen ähnlich, von der ich sage es, und dieses ich sage es noch einmal allen, so wie das Comeback damals bei Haider zwar auch war, und trotzdem auch dieses Schwankende, wie es beim Haider war. Haider hat damals eigentlich Peter Westenthaler mit einem Interview de facto gezwungen, wieder anzutreten, weil eigentlich war Ewald Stadler schon 2008 als Spitzenkandidat fertig.
Das war ein bisschen anders, weil
ich habe damals über Personen unterhalten, die heute kaum mehr jemand kennt.
Das stimmt, aber Jörg Haider war 2008 damals in Moskau und ich habe ein Interview mit ihm und mich damals schon gewundert, warum die immer nach Moskau fliegen, und da hat er schon das Interview gegeben, dass er nämlich ein paar Tage davor, dass er der Spitzenkandidat werden würde. Aber es stimmt, dass er ähnlich im Hin und Her und das besagte
Interview... Die Stadlerplakate waren schon fertig.
Weil der Stefan Betzner damals davon überzeugt war, dass der Stadler es werden soll. Aber ist ja wurscht. Der Haider hat da ein bisschen anders getickt als der Sebastian Kurz, muss man dazu sagen. Der ist, glaube ich, da schon stabiler. Wenn er was will, dann will er es.
Ich würde auch hoffen, dass nicht solche eigentümlichen Figuren, wie du sie jetzt genannt hast, von Betzner bis was weiß ich wohin.
Nee, nein.
Also erstens Betzner war damals ein guter Diener seines Herrn.
Ein sehr
guter Rechter. Ja. Ich weiß ja, ich war damals Pressechef und dann noch im Wahlkampf. Und ich hatte sie dann am Telefon, nachdem das Interview gekommen ist, beide. Und beide waren not amused, höflich formuliert. Also das hast du in der Distanz gehört. Aber grundsätzlich, die Geschichte ist einfach der Kurz. Ich glaube, ich will im Spiel bleiben und will sich diese Option offen halten. Ich würde es für wahnsinnig halten, wenn du so gut im Geschäft bist, wirklich annähernd, das scheint so zu sein, dann wieder in die Politik zurückzukommen.
Zumindest so rasch.
So rasch.
Also irgendwann
irgendwann bist du verglüht. Also irgendwann ist deine Geschichte auch vorbei. So, vom Kern hat man jetzt auch in letzter Zeit nichts mehr gehört. Ob das an ihn liegt oder weil ihn keiner mehr fragt, weiß ich nicht. Aber von der Grundgeschichte, irgendwann ist dann dein bist du auch alt. Und lang her und deine Fanbase bröckelt. Also ich glaube, du hast nur ein gewisses Zeitfenster.
Grundsätzlich, du hast ja gesagt, die ultimativere Rache wäre nicht unbedingt die ÖVP zu übernehmen, sondern eine eigene Liste zu machen. Das dürfte durchaus etwas sein, das seit Jahren, kann man mittlerweile sagen, auch im Umfeld angedacht wird. Glaubst du, sagen wir, wenn Wahlen gehen wir jetzt in 3-4 Jahre aus, wären, dass eine Liste Sebastian Kurz da eine Chance hätte?
Also erstens, wir sind ja sowieso Wahlen in 4,5 Jahren. Ja?
Ich habe gesagt, wenn.
Ja.
3-4 Jahre wäre früher.
Ob jetzt Sebastian Kurz eine Chance hat, das hängt ein bisschen davon ab, wie dann das Bild von ihm in der Öffentlichkeit ist. Ob er noch dann jemand ist, dem man sagt, okay, wo ein nennenswertes Segment der Bevölkerung, ich glaube, das ist ja jetzt schon auch schon sehr viel kleiner, sagt, den wollen wir unbedingt oder der ist eine Alternative zu diesem System oder wie auch immer, wie man das formulieren mag. Ist grundsätzlich, wenn wir jetzt vom Sebastian Kurz weggehen und würde ich sagen, klarerweise hat eine neu gegründete, unabhängige Partei, die sich dann irgendwie so auch so nennen kann, mit irgendwas Bürgerliste, was weiß ich, was da jetzt so immer gibt, dann natürlich auch den Vorteil des Unverbrauchten und gewinnt Menschen mit diesem Gestus der Erneuerung. Ja? Das kannst du leichter, als wenn du eine altvaterische Partei übernimmst und versuchst, diese Botschaft zu sehen. Ich habe nur einerseits gesagt. Ja. Andererseits ist eine vorhandene Struktur, insbesondere von einer Partei wie der ÖVP, die ja heutzutage immer noch in allen, nicht nur Bundesländern, sondern in jeder Gemeinde bis ins hinterste Kaff, verankert ist und auch tief in die Zivilgesellschaft hinein Wurzeln hat, das ist natürlich etwas, was eine große Stärke ist einer Partei. Und das kann natürlich so eine Show- oder Parolenpartei, das ist ja dann meistens nur 10 Leute und ein guter Slogan und eine Zentrale in Wien, nie ersetzen.
Ohne Struktur stirbst du. Also ohne Struktur stirbst du innerhalb, du kannst vielleicht eine Wahl überleben, vielleicht eine zweite Wahl, aber ohne Struktur stirbst du. Also ich war jetzt selber beim BZÖ und da ist das gesamte Regierungsteam.
Das für jene, die es nicht mehr wissen, das BZÖ
20 Jahre
hatte
übrigens
sich
jetzt,
ja hatte
schon wieder
sich
her,
genau vor 20 Jahren abgespaltet, Jörg Haider von der FPÖ damals, eigene Partei gegründet, man muss dazu sagen, schon zweimal ins Parlament gebracht, aber das BZÖ ist mit ihm gestorben.
Also ich musste aber jetzt einen kleinen Einspruch machen bei aller Liebe, aber sozusagen das BZÖ ist vielleicht auch nicht der große Erfolgsstory von Anfang an gewesen, aber es gibt auf der ganzen Welt natürlich Parteien,
Emmanuel Macron,
natürlich das Problem, das ich jetzt geschildert habe, nämlich wie schaffst du sozusagen eine Struktur in den Regionen, die Abgeordneten in den Lokalparlamenten, wie kontrollierst du, dass nicht 17 Narren da drinnen sitzen, wenn es sozusagen keine Struktur ist, das hast du überall, aber das hat schon wo geklappt, auch nur weil es bei BZÖ geklappt hat.
Siehst du, ja zum Beispiel bei den Grünen, was die für, noch immer, oder NEOS, was die für Probleme in Ländern und Gemeinden haben, ja, die NEOS.
Die NEOS sind ein gutes Beispiel, ja, die haben sich etabliert.
Aber trotzdem, du bist immer, die sind immer noch gefährdet in vielen. Die Grünen vielleicht nicht mehr, aber in vielen Dingen.
Ja, du brauchst,
lass mich doch mal ansonsten. Schau, der Kurz hat ja nicht umsonst 2017 die ÖVP übernommen, obwohl er Verhandlungen auch gehabt hat mit Strolz und anderen, noch eine eigene Bewegung zu gründen, weil du diese Strukturen natürlich, die sind unbezahlbar, da hast du ja völlig recht gehabt. Diese Strukturen bis in die Gemeinde rein, die ÖVP hat und teilweise auch noch die SPÖ hat, die sind unbezahlbar. Das ist etwas, wo die FPÖ jetzt irgendwann einmal nach Jahrzehnten schafft, ein bisschen aufzuholen und sich zu verdichten in den Gemeinden, weil das brauchst du einfach, um dauerhaft in einer Breite und einer Stärke zu sein. Du brauchst die Bürgermeister. Und das ist etwas, was viele Leute unterschätzen. Schauen wir an Stronach, wie schnell die weg waren, wenn der Superstar sich entzaubert und dann die Lehrlinge die Macht übernehmen. Das funktioniert, die Zauberlehrlinge, das funktioniert einfach nicht. Also ich bin bei all diesen Bewegungen, die nur auf eine Person aussehen, ohne irgendeine Partei dahinter zu haben, das kommt und das geht wieder. Man kann Parteien ablehnen, man kann Parteien für altvaterisch halten, aber in einer Demokratie sind Parteien, stabile Parteien, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, find ich. Also wenn das Großpotenzial bleibt, es gibt Parteien, die verschwinden in Italien, Demokratia Christiana, und ersetzt werden durch Fratelli d'Italia, etc.
Sowas gibt es ja auch nochmal.
Das gibt es natürlich auch,
aber dass eine neue Partei antritt und diese Netzwerke der Vorgängerpartei übernimmt.
Das wäre das Ziel, wenn er sowas macht.
Das gibt es ja von der anderen Seite auch, braucht man sozusagen, das ist in Italien ein gutes Beispiel, auf der anderen Seite hast du ja Ähnliches gehabt in Griechenland, wo die Sozialdemokratie de facto untergegangen ist und von Syriza ersetzt worden ist und natürlich dann bis ins Lokale hinein die Wähler und Anhänger und Funktionäre gewonnen hat. Jetzt ist er wieder ein bisschen zurückgekippt, aber gut. Jetzt ist es, glaube ich, mehr oder weniger platt.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter, was das eigentlich alles für die Regierung bedeutet. Übrigens bald 100 Tage im Amt ist, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell zwischen Robert Miesig und Heimo Leposchitz. Und in diesem dritten, kurzen, letzten Teil reden wir noch kurz über 100 Tage Regierung. Schwarz, Rot, Pink sind tatsächlich jetzt knapp 100 Tage in Amt und Würden. Man sagt immer, nach 100 Tagen ist jeglicher quasi Welpenschutz vorbei. Also so richtigen Welpenschutz hatte diese Regierung nie, weil es so lange gedauert hat. Wir wissen, du bist ein Fan von Andreas Babel, aber trotzdem, was sind deine ersten Eindrücke dieser ersten 100 Tage?
Also grundsätzlich bin ich nicht Fan von Andreas Babel, das ist ein falscher Ausdruck. Ich würde ihn unterstützen, aber ich würde andere auch unterstützen.
Das ist eigentlich gemein.
Mein Eindruck ist insbesondere, dass es auf Andreas Babel gelungen ist, wirklich, aber es ist unabhängig davon, ob ich, ehrlich gesagt auch überraschenderweise für mich, ein hervorragendes Personaltableau in der zumindest SPÖ-Seite der Regierung mit Martha Bauer, mit Anna Sporer, mit Eva-Maria Holzleitner, mit den Infrastrukturministern. Da sind schon gute Leute dran zu schnüren, die bei allen Problemen, die wir jetzt haben, die Menschen wissen ja, welche Probleme wir haben, also was man an Budgetkatastrophe geerbt hat, die man jetzt reparieren muss, auch sehr sachlich und ruhig reden und sagen, was zu tun getan werden muss und nicht das beschönigen und nicht so mit Phrasen und so weiter. Und das macht zum Beispiel Martha Bauer hervorragend. Ja. Und die Regierung als Ganzes, naja, die arbeitet jetzt. Ja. Also sie arbeitet die Sachen ab, das Budget ist erstellt, das muss ja dann erst umgesetzt werden. Also mit der Budgetrede im Parlament, das ist ja nicht getan. Das ist ja sozusagen nur die Rahmenbedingungen, die dann umgesetzt werden müssen. Und wir erleben sie ja jetzt auch. Es wird gearbeitet und es gibt aber keine großen Schlagzeilen und keinen großen öffentlichen Streit. Deswegen dominiert auch Sebastian Kurz die Schlagzeilen, weil die anderen Sachen eigentlich ein bisschen im Hintergrund rücken.
An dich die Abschlussfrage. Du siehst natürlich im Unterschied zu Robert Miesig diese Regierung von Anfang an extrem kritisch als FPÖ-Berater. Jetzt auch nicht
als Steuerzahler.
So erstaunlich. Nein, so wie er ein Babler-Fan ist, bist du natürlich FPÖ-Fan und ihr habt unterschiedliche Ansichten, die nur nah sind, aber trotzdem versuch's jetzt einmal. Die ersten 100 Tage, war es so ein Desaster, wie du am Anfang geglaubt hast?
Es ist so, wie ich es erwartet habe. 100 Tage, null Reformen. So, die Österreicher werden sehr ruhig, da hat der Robert recht, sehr ruhig und sehr einschläfernd abkassiert, damit man so im Halbschlaf noch das Geld rausgenommen wird, damit der Österreicher ja nicht revoltiert. Ist als Taktik nicht blöd, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und was bei einer blau-schwarzen Regierung, Arbeiterkammer und ÖGB aufgeführt hätten bei solchen Abkassiermaßnahmen und Kürzungen bei den Pensionisten, passiert jetzt natürlich nichts, weil es sind ja die eigenen Guten, die es machen. Also das Inland wird abkassiert, das Ausland wird finanziert, also so wie man es erwartet hat. Aber es ist halt überhaupt keine Reform in Sicht oder irgendwo eine Verwaltungsreform, keine Struktur, es ist nichts angekündigt. Wir sind das schlechteste Land bei der Wirtschaft. Wir haben ein Rekorddefizit. Wir haben weiter 1% Steuer- und Abgabenquotenerhöhung. Wir haben heute 6,9% ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Wir sind echt in der wirtschaftlichen Rue de la Gague. Und die Regierung sagt, wir machen zum Beispiel bei der Industrie, wir entwickeln heuer einen Plan, dass wir einen Plan haben, der wird dann vielleicht nächstes Jahr umgesetzt und dann 27 könnte das anfangen zu wirken, wo wir jetzt aber völlig im europäischen Vergleich, man kann immer nur den europäischen Vergleich sehen, da wenn man sich nur die westlichen Euro-Länder anschaut, wir sind einfach die einzigen mit einer Rezession. So, alle anderen sind im Plus. Wir haben ein Megaproblem, wir machen keine Strukturtransferierung vom Deregulierungsstaatssekretär, den ich persönlich sehr schätze, ist nur bekannt, dass er zwei Autos hat und eine neue Stelle mit 8 neuen Mitarbeitern und auf Instagram baden geht. So, das ist keine Außenwirkung. Ich finde, sie machen eine extrem schlechte Verkaufspolitik, wir verkaufen nur die Österreicher ins Ausland. Der Einzige, der gut wegkommt, ist der Matterbauer, bin ich auch bei dir, aber der Österreicher hat immer gewisse Hang zu demjenigen, der ihn abkassiert, das Finanzminister, wie Grasser damals. Also ich glaube, 100 Tage null Reform passt einfach.
So, das war eine 5 Minuten Polemik und naja, ich bin dann eher für die sachliche Debatte.
Danke. Nicht. Welche okay. Reform?
Danke, Robert Miesig, danke, Heimo Leposchitz. Wir haben sicher noch die Gelegenheit, in anderen Montagsduellen darüber weiter zu diskutieren. Heute ist es vorerst vorbei. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.